Ja, guten Morgen zu einer neuen Folge von Moll am Montag. Und heute habe ich den Veit Medik vom Spiegel hier. Und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für mich haben. Und
ich freue mich auch. Ich bin
schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, ich habe mir hier ein Zitat vom Helmut Schmidt rausgesucht. Da würde ich gerne mit anfangen.
Okay.
Und zwar: Politiker und Journalisten teilen sich das traurige Schicksal, dass sie oft heute schon über Dinge reden, die sie erst morgen ganz verstehen.
Ja, oder nie verstehen.
Oder nie verstehen.
Oder nie verstehen. Das stimmt, das ist eigentlich ein guter Satz. Das darf man ja eigentlich auch nicht sagen als Journalist, aber natürlich spielt man oft auch den allwissenden Erzähler, muss man ihn auch spielen als Journalist, weil man ja was erklären will, auch erklären muss und eine Zwischenfunktion hat, ja, zwischen, in meinem Fall jetzt zwischen Politik und zwischen der Leserschaft oder der Gesellschaft. Und da ist es natürlich schwierig zu sagen, nee, also davon habe ich jetzt keine Ahnung, aber ich versuche es trotzdem mal. Sondern natürlich hat jeder Text und jede Äußerung und so, klingt erstmal so, als wenn man alles tief durchdringt. Da sind sich, glaube ich, Politiker und Journalisten ähnlich. Häufig kennt man sich auch aus, man hat so seinen Fachbereich, ja, und seine Zuständigkeit und sozusagen natürlich auch eine gewisse Erfahrung und so. Insofern ist das ja schon von einer gewissen Kenntnis geprägt häufig, sowohl auf Ihrer Seite als auch auf unserer Seite. Aber natürlich gibt es da auch gewisse Unsicherheiten und man muss auch mal was nachschlagen oder sozusagen nachrecherchieren, es selbst manchmal nicht so ganz.
Oder auch zugeben, dass man mal etwas nicht weiß.
Absolut, 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 finde ich auch. Ja. Haben Sie auch schon gehabt, die Situation?
Och, ja, natürlich, natürlich.
Ja, klar, ich meine, Sie sind ja auch erst diese Legislatur in Bundestag gekommen.
Genau, und man kann einfach nicht alles wissen, aber man muss immer wissen, wen kann ich fragen.
Absolut, das ist ein guter Trick.
Ja, das stimmt.
Ja, absolut. Ja.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, überhaupt Journalismus zu studieren?
Ich habe das gar nicht studiert, ich habe Politik studiert, Politikwissenschaften studiert. Und ich habe mich eigentlich immer für Außenpolitik eher interessiert, auch im Studium, habe viel so über Islamismus geforscht und über die arabische Welt und so und bin dann zur Taz gekommen 2007. Und habe da irgendwie nur innenpolitische Berichterstattung gemacht. Und da bin ich hängen geblieben, weil mich das irgendwie gereizt hat. Ja. Mhm. Und bin 2009 dann zu Spiegel Online gegangen und war dann 2 Jahre in den USA mal zwischendurch als Korrespondent, als Trump da seine Kampagne hatte.
Das war bestimmt spannend.
Das war super spannend, ja. Auch weil man da natürlich nochmal viel gelernt hat darüber, was sich in der Politik verändert und was sich auch gesamtgesellschaftlich irgendwie verändert. Also das hat meinen Blick auf Politik insgesamt und auch auf deutsche Politik durchaus geprägt. Ich bin 2017 dann zurückgekommen nach Berlin und habe dann wieder innenpolitische Berichterstattung gemacht. Kümmere mich vor allem um die SPD beim Spiegel und um den Bundespräsidenten und aber auch natürlich um die Große Koalition insgesamt. Und es ist schon interessant. Ich glaube, dass man natürlich die amerikanischen Verhältnisse jetzt nicht ganz vergleichen kann mit den deutschen. Ja, aber es gibt schon so ein paar Parallelitäten. Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass sich gerade in den letzten 2 Jahren so viel auch gesellschaftlich verändert hat, dass da grübel ich und denke ich sehr, sehr oft drüber nach.
Mhm. Also, ja, es hat es ja auch nicht leichter gemacht für Parteien und auch nicht für Medien.
Nein.
Da gibt es ja auch eine gewisse Parallelität und Überschneidung, glaube ich. Ne?
Ja, das sehe ich auch so.
Also manchmal sage ich, ja, große Medienorganisationen wie wir und große Parteien, Volksparteien, haben fast ein bisschen ähnliche Probleme. Mhm. Also in der Politik ändert sich die Wählerschaft sehr stark, ändert sich auch die Einstellung gegenüber Parteien sehr, sehr stark. Ja. Und bei uns ist es so, ändert sich die Leserschaft sehr, sehr stark. Also ich kann das in meiner Familie schon erkennen. Mein Bruder, 4 Jahre jünger, ist nie richtig mit einer Zeitung eigentlich aufgewachsen oder
einem
Zeitungsabo, sondern er sucht sich seine Sachen digital meistens, ja, ist eher fachpolitisch auch orientiert, nicht so das Breitspektrum-Antibiotikum sozusagen, wenn man so will, zieht er sich rein, sondern eher sehr spezifisch und da merkt man, dass es sozusagen diese traditionellen journalistischen Publikationen, ja, wie wir sind, haben es da doch ziemlich, ja, schwer.
Das glaube ich Ihnen. Ja. Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, morgens keine Tageszeitung zu haben.
Was lesen Sie für eine Zeitung?
Ich lese nur morgens die Tageszeitung.
Mhm. Aus Ihrer Region?
Genau, mhm, und sonntags lese ich die FAZ.
Ah ja, okay. Mhm. Und immer schon, oder?
Ja, 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 also Tageszeitung auf alle Fälle. Ja. Ne? Mhm. Und den Spiegel lese ich auch, natürlich.
Ja, das ist natürlich immer super zu hören. Aber klar, ich glaube, dass eine weitere Parallelität in sozusagen, was die Probleme auch angeht von Parteien und von Medienhäusern, ist sozusagen die Schwierigkeit von seinem eigenen Selbstverständnis, sich mal zu verabschieden, mhm, oder das mal zu korrigieren.
Also, ja. Ja, aber auf der anderen Seite, ich denke mir schon, das ist auch gerade in der heutigen Medienwelt, es kommen ja, ich sehe das ja hier auch bei meinen Mitarbeitern, mhm, die lassen sich dann sämtliche Ticker bekommen, die, da denke ich mir, mein Gott, nochmal, was passiert alles in einer Stunde?
Klar,
ja. Das geht ja nur bum, 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 bum.
Ne? Absolut.
Ja. Das ist ja so eine Überflutung.
Total, ja.
Und ich weiß gar nicht, muss das sein?
Ja, nee, muss nicht sein, würde ich auch sagen. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wenn man sagt, naja, wir wollen das nicht, auch wir als Autoren sagen, wir machen jetzt mal was ganz Grundsätzliches und nehmen uns jetzt mal wochenlang Zeit und so, das machen wir ja auch gerne beim Spiegel, dass wir dann natürlich auch den Moment, den passenden Moment für eine spezielle Geschichte,
ja,
und so,
aber,
weiter verpassen.
Ja, ja,
und dann
natürlich
dastehen und dann machen wir irgendwie ein tolles Stück, was super ausrecherchiert ist, über Angela Merkel oder was, aber es interessiert eigentlich in dem Moment dann gar keinen.
Ja,
mehr,
das stimmt.
Der eigentliche Anlass ist schon ein paar Wochen alt.
Ne? Das, ja, stimmt, aber wie haben wir das? Früher hat das doch auch funktioniert.
Ja, früher hat das funktioniert, aber da sind die Zeiten natürlich schon anders
oder geworden. Oder bin ich jetzt alt geworden?
Nee, aber das hat sich natürlich technologisch und so, hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert und vom Kommunikationsverhalten, das ist alles viel schnelllebiger,
das
und
stimmt,
kurzfristiger und kurzatmiger auch geworden.
Aber es ist dann nicht logisch, dass manche Menschen da gar nicht mehr mitkommen oder gar nicht mehr mitkommen wollen oder gar nicht mehr diese Reizüberflutung überhaupt nicht mehr total damit überfordert sind und denken, es kommt ja gar nichts, kommt ja nur noch...
Das stimmt, aber das führt ja trotzdem nicht dazu, dass sie zum Beispiel, ich sag mal, eher altmodische Publikationen wie uns jetzt als Spiegel oder irgendeine klassische Tageszeitung oder so lesen. Die, so nehme ich das zumindest mal, kapseln sich dann vielleicht ganz ab, ja, oder sagen,
ja,
so, mit dem will
das
ich gar nichts zu tun
das
haben.
Dann, ja? Das stimmt.
Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch als, sowohl als Partei als auch als Medium, glaube ich, ist ein ganz schmaler Grat, auf dem man da wandelt. Ne? Man muss schon, glaube ich, mitgehen, auch bestimmte Trends der Zeit und
nee,
man muss schneller werden.
Ja, ne? Ja, ja, da bin ich ja bei Ihnen. Mhm. Das streite ich ja auch gar nicht ab, aber ich mache mir da schon meine Gedanken manchmal. Mhm.
Kriegen Sie das rückgespielt auch da im Wahlkreis oder wie ist das bei Ihnen?
Nee, das eigentlich nicht so. Aber ich bin schon, ich finde es schon schlimm. Ich bekomme das ja nun mit bei mir, wenn ich sage, hast du heute in der Zeitung gelesen? Mhm. Bei mir jetzt zu Hause. Ja. Und nö, ich bekomme keine Zeitung mehr.
Ah ja, das schon.
Mhm. Also das finde ich dann schon erschreckend.
Und wie informieren die Leute sich dann?
Oder ja, Facebook ist die neue Tageszeitung. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch verstehen, 35 € im Monat sind für manch einen viel, viel Geld.
Mhm. Stimmt.
Das darf man nicht unterschätzen.
Das stimmt. Ja.
So, und wenn ich sparen muss, dann gehört das natürlich zu den ersten Dingen, die ich weglasse.
Mhm. Mhm.
Ob ich das jetzt gut oder da gibt es auch kein Gut oder Böse oder richtig oder falsch.
Mhm.
Das ist einfach so.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Aber die Zeitung muss natürlich auch finanziert werden und die Menschen, die dort arbeiten.
Ne? Auf jeden Fall. Aber eine der großen Fragen ist natürlich auch, wie erhalten wir eigentlich unsere Leserschaft oder bei Ihnen, wie erhalten wir eigentlich unsere Wählerschaft? Ne?
Mhm.
Das ist ja irgendwie, fehlen uns beiden da, glaube ich, noch so ein bisschen die Antworten. Also ich glaube, dass wir natürlich versuchen müssen, unser Produkt so ein bisschen anders und moderner natürlich auch zu gestalten, auch die Ansprache zu verändern.
Ja, natürlich. Also ich glaube, ich hätte mein Neffe, der ist jetzt 20, der liest auch regelmäßig im Spiegel.
Ja?
Ja.
Und der findet das auch noch gut?
Ja.
Ja?
Ich hätte jetzt mit 20 nicht im Spiegel gelesen,
ja, ja,
muss ich
ja
ganz ehrlich sagen.
Ja. Mhm.
Weil ich da auch erstens das Geld nicht für hatte.
Mhm.
Damals. Und nö.
Und hatte das auch was mit einem Status vielleicht zu tun? Also,
ich glaube manchmal ja. Mhm. Wobei ich da, das mag ich absolut nicht. Das ist jetzt eine andere Baustelle. Aber ich kann es nicht vertragen, wenn man zum Beispiel, auch hier wird das, werden die Begriffe öfters benutzt, Menschen mit niedrigem Bildungsniveau, Menschen mit niedrigem Einkommensniveau.
Aha.
Wo ist da die Grenze?
Mhm. Ist eine Form der Herabsetzung
auf der Weise, ne? Ja, und das, da werde ich fuchsteufelswild.
Ah, okay.
Das kann ich nicht vertragen. Also, wer bestimmt oder wer sagt, das ist die untere, das gibt's nicht. Mhm. Es gibt eine Schulbildung und es gibt auch eine Allgemeinbildung. Mhm. Und es gibt auch eine emotionale Intelligenz. Mhm. Und ich finde, man sollte von allen dreien ein bisschen haben, zumindestens. Wobei mir die emotionale Intelligenz lieber ist als die schulische Intelligenz. Was nutzt mir das, wenn ich da alle Dinge wunderbar für die Klausuren auswendig kann und habe emotional absolut keine Empathie?
Das ist aber ein interessanter Punkt, weil da geht es ja auch um die Ansprache sozusagen, ne? an potenzielle Wähler und so. Und da hat Gabriel auch mal, Sigmar Gabriel, ehemaliger SPD-Parteivorsitzende, mal auch einen ganz interessanten Punkt gemacht. Er hat ungern von kleinen Leuten eigentlich
gesprochen. Ja, wer ist klein?
Wer ist klein? Und kleine Leute können natürlich sehr, sehr groß sein. Ja?
Eben.
In allem, was sie erreicht haben. Und
ja, aber das sind sagen, wir...
emotionalen Intelligenz und so. Ne?
Ja.
Da muss man sehr, sehr aufpassen, politisch, aber auch medial. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte, sozusagen mit dieser, mit diesem allwissenden Erzählergestus, mit dem viele Journalisten auch immer noch hantieren, ja. Das irritiert, glaube ich, heute viele. Früher ging das, weil Medien noch so eine Gatekeeper-Funktion hatten.
Ja.
Das war eine andere Rolle, die sie gespielt haben. Das war das einzige sozusagen einzige Informationsmöglichkeit für viele Menschen. Und das haben Medien natürlich auch gerne gespielt, diese Rolle. Das ist heute ein Stück anders. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu informieren und sozusagen sich zu bilden und so, dass der Spiegel, aber auch andere Publikationen wirklich nur ein kleines Rädchen eigentlich in diesem ganzen Getriebe sind. Und da muss dann auch die Ansprache, glaube ich, ein bisschen anders werden, ein bisschen weniger Hybris. Ja? Wir sind halt nicht mehr ganz so wichtig wie vor 20 Jahren,
weil
die SPD auch nicht mehr so wichtig ist.
Die SPD
tut auch manchmal noch, als wäre sie so fit wie in den 80er Jahren. Ja? Und ich glaube, das ist schon ein Problem auf beiden Seiten, so, dass wir noch nicht ganz erkannt haben, dass unsere Rolle sich einfach auch verändert hat. Ne?
Aber da werde ich echt sauer.
Mhm. Was die Ansprache angeht.
Ja, weil da gibt es Studien drüber und da gibt es Studien drüber. Also wenn ich so mit meinen Freunden spreche oder in meiner Familie und also ich habe das jetzt noch eine ehemalige Haushaltshilfe getroffen, mit der ich zusammen in der Einrichtung gearbeitet habe. Mhm. Die sagt, hör mal, ich habe 4 Kinder großgezogen. Meinst du eigentlich, ich bin zu doof, zu wissen, dass Limbo schädlich ist für meine Kinder, nur weil ich Haushaltshilfe bin? Solche Sachen.
Mhm.
Da habe ich gesagt, du hast vollkommen recht, aber du weißt doch, dass ich das genauso sehe.
Ja, ja. Aber glauben Sie denn, dass sozusagen diese Ansprache und auch die Sprache insgesamt eins der Probleme vielleicht ist, auch unter den Parteien, aber vielleicht auch vor allem die SPD leidet?
Ja, ich glaube aber nicht nur.
Mhm.
Das ist, also ich hasse zum Beispiel diese Schachtelsätze.
Mhm. Dieses technische sozusagen.
Ja. Mhm. 3 Sätze, Punkt, Ende, aus.
Direkter, klarer, so, ne?
Mhm. Warum soll ich da eine halbe Stunde drum rumreden und überhaupt dieses. Ich meine, ich kann schon, mein Mann nennt mich immer die Silbenkanone. Ja, manche. Mhm. Ne? Aber manchmal, da denke ich mir, wie kann ich jetzt, wieso redet der jetzt da oder die jetzt da eine halbe Stunde drüber? Mhm. Ich habe doch schon vergessen, was die vor 25 Minuten gesagt hat.
Mhm, stimmt. Ich kann mich an einen Auftritt erinnern von Ihnen im Bundestag. Da sind Sie aufgestanden, glaube ich, als Sie da auf Ihrem Platz saßen und es... einer von der AfD hat geredet und sie haben den ziemlich massiv angegriffen.
Ja.
Das war dann auch so ein kleines, ging dann viral in den sozialen Netzwerken und so. Das war ja sehr direkt und klar und ein bisschen kanonenmäßig.
Ja.
Wie waren da die Reaktionen?
Ja, wo fange ich an? Das fing an, dass man da irgendwelche Lügenvideos in Facebook gestellt hat. Das dauerte keine 4 Minuten. Da hatte ich einen Shitstorm. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Mails, wie viele Anrufe hier eingingen zu Hause.
Interessant.
Ich habe Morddrohungen bekommen. Man hat öffentlich dazu aufgerufen, mich doch zu vergewaltigen. Ich habe sogar Briefe aus Finnland bekommen mit Morddrohungen. Also es war einfach, ja, das war nicht nett.
Das ist interessant. Das zeigt natürlich auch, wie ambivalent das ist. Ja? Also wenn man jetzt gegenüber der AfD sehr klar und direkt und sozusagen hart auftritt, dass das
natürlich... Wobei, ich habe mich so aufgeregt, nicht, weil sie da, die hätten da ruhig gegenstimmen können. Es ging sich ja um diesen Migrationsvertrag.
Ja, ja.
Ne, wenn die sich da in ihrer Fraktion einig sind, wir stimmen dagegen, habe ich dazu Angst. Geht mich auch nichts an, wie die abstimmen. Was mich aber so geärgert hat, die haben gelogen. Mhm. Die haben schlichtweg gelogen. Und das hat mich so aufgeregt, da sind bei mir die Pferde durchgegangen. Da konnte ich nicht mehr anders.
Und Sie würden auch sagen, trotz dieser Erfahrungen, die Sie danach hatten, würden Sie es immer wieder so machen? Also es gibt ja zwei Denkschulen. Die einen, die sagen, bei der AfD, klar müssen wir uns abgrenzen und so, aber indem wir sie verteufeln und dämonisieren, erledigen wir praktisch ihr Geschäft. Ja? Und wir machen sie nur noch prominenter. Die anderen sagen, nee, wir müssen da schon klare Kante zeigen. Also Martin Schulz zum Beispiel.
Also ich finde, man sollte da klare Kante zeigen. Mm. Ne? Mm. Und wenn ich da nicht mit einverstanden bin, dann sage ich das auch.
Ich habe da ja auch eine gewisse Erfahrung, weil als ich in den USA war und Trumps Aufstieg so ein bisschen aus der Ferne, muss man ja als ausländischer Korrespondent sagen, beobachten konnte, habe ich mir auch angeguckt, wie reagieren die amerikanischen Medien eigentlich auf Trump und diesen Rechtspopulismus und diese unglaubliche Aggressivität von diesem Mann, ja, auch gegenüber Medien. Und das war interessant, weil viele, die New York Times und die Washington Post, haben sich auf eine Weise politisiert auf einmal. Sie haben sich ganz klar gegen Trump gestellt. Mhm. Sie haben Leitartikel geschrieben, wo sie gesagt haben, dieser Mann muss verhindert werden als Präsident. Als er dann Präsident war, hat das auch nicht abgenommen, sondern sie haben noch entschlossener gesagt, das ist der falsche Mann im Weißen Haus. Und sie haben da eine ziemlich klare Kante gezeigt. Ja? Das ist natürlich einerseits richtig, glaube ich. Auch Medien müssen ja irgendwie eine Haltung haben und müssen klar sagen, was geht und was nicht geht. Aber auch das ist sehr riskant, weil Trump das natürlich erleichtert hat, zu sagen, seht ihr, die Medien sind alle gegen mich. Die Medien sind eine verschworene Elite, ja, die sozusagen mit uns, normalem Volk, nichts anfangen können. Und diese Frontstellung, die nutzt den Medien natürlich auch nur sehr bedingt. Und wir haben hier in Deutschland ein ähnliches Problem. Wie gehen Medien mit der AfD um? Ganz schwierige Frage, finde ich.
Das glaube ich.
Ganz schwierige
Frage. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen.
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich, wenn da so jemand wie in Brandenburg, der Spitzenkandidat, auf einem Event rumläuft, wo eine Hakenkreuzfahne gezeigt wird, können wir nicht einfach durchrauschen lassen. Das müssen wir thematisieren, völlig klar. Ja. Und da müssen wir auch schreiben, das geht so nicht.
Ja. Ja.
Das ist ein Rechtsextremer. Und gleichzeitig bedienen wir dann natürlich in gewisser Weise ein Gefühl bei der AfD, dass es uns nur darum geht, sie zu bekämpfen, was nicht stimmt. Aber so fühlen sie sich dann, ja? Und das ist ganz schwierig,
die richtige Balance zu finden. Manchmal ist das eine Gratwanderung.
Mhm. Auf jeden Fall.
Also empfinde ich dann auch so.
Mhm. Mhm. Gibt ja mehrere Beispiele auch im Bundestag. Ne? Özdemir hat ja auch mal eine sehr emotionale, harte, entschlossene Rede gegen die AfD gehalten und ist dafür einerseits gefeiert worden, andererseits aber auch kritisiert worden. Martin Schulz auch, ne?
Ja.
Ist auch einmal aufgestanden und hat, glaube ich, geschrien, Herr Gauland, die AfD gehört auf den Misthaufen der Geschichte. Ne? Das fanden einige sehr, sehr gut. Und andere haben dann gesagt, naja, damit...
Da kommt der Rheinländer durch.
Ja, stimmt. Was glauben Sie, wie die SPD eigentlich ihr Popularitätsproblem in den Griff kriegen kann? Haben Sie da ein Rezept?
Nee. Also, was mich so da habe ich gestern Abend noch drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe Nachrichten, Tagesschau, Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was wir alles in den letzten 2 Jahren auf den Weg gebracht haben. Mhm. Wahnsinn. Und dann habe ich mal dagegen gehalten, was hat jetzt unser Koalitionspartner schon auf den Weg gebracht? Nix. Mhm. Also mir ist nichts eingefallen.
Und trotzdem sagen viele Leute...
Und wir sind es schuld. Wir sind immer alles schuld.
Und viele Leute sagen, die Union prägt die Koalition. Sagen, glaube ich, 50% der
Menschen. Ja, nur aber 20% ich habe echt heute Morgen mal überlegt, eigentlich müssten wir mal unsere Taktik ändern. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und einfach mal 14 Tage nichts machen. Ja, da kommt aber, dann wird aber nichts aus Berlin kommen.
Und rauszugehen aus der Koalition?
Also ich finde, wir sollten da jetzt, die 2 Jahre sollten wir jetzt durchziehen. Mm. Aber danach,
Kann's nicht nochmal.
Nicht nochmal, auf gar keinen Fall. Weil es ist damals demokratisch entschieden worden. Fast 70% der Mitglieder waren dafür, in die Koalition zu gehen. Da kann man persönlich, kann man dafür, dagegen oder was. Ne? Aber fast 70% der SPD-Mitglieder haben sich dafür entschieden. So, und ich finde es nicht richtig, jetzt quasi zu sagen, wir gehen jetzt raus. Weil umgekehrt wäre es ja auch nicht gegangen. Wenn sich jetzt fast 70% gegen die Koalition entschieden hätten, wären wir ja rausgegangen.
Oder gar nicht eingetreten.
Oder gar nicht eingetreten. Ja, so, und stimmt. Dann wäre jetzt auch nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, so, die 2 Jahre sind jetzt rum, ne? Jetzt gucken wir mal, jetzt gehen wir in die Regierung.
Wie ist denn da die, wie nehmen Sie das wahr in Ihrem Wahlkreis? Das ist ja, glaube ich, ein sehr kohlegeprägter Wahlkreis, ja. Ne? Da unten in der Aachener Region.
Ja.
Und jetzt gibt es ja im Grunde genommen fast nur Debatten gerade über den Klimawandel und das Klimapaket der Bundesregierung. Und wie kommt das da an? Ist das eher so, dass das die von der Bundesregierung entfremdet? Oder?
Nee, das polarisiert natürlich in meinem Wahlkreis. Ja.
Schon, ne?
Ja, natürlich.
Sind auch viele gegen das Klimapaket sogar der Bundesregierung?
Oder? Nein,
ist ja das relativ milde.
Das würde ich jetzt so nicht. Nee, am milde finde ich auch nicht.
Nee.
Aber das könnte ich jetzt nicht sagen. Dagegen nicht. Aber man muss natürlich alle Menschen mitnehmen. Ne? Und das finde ich schwierig. Und ich weiß, wir haben damals im Koalitionsvertrag reingehandelt, dass nach 2 Jahren mal geschaut wird, was haben wir bis jetzt geschafft. So, und der Koalitionsvertrag ist auf 4 Jahre ausgelegt. Also kann ich nicht nach 2 Jahren schon alles umgesetzt haben, was ich eigentlich in 4 Jahren hätte umsetzen sollen, können, müssen. So, und es steht auch nicht im Koalitionsvertrag, dass nach 2 Jahren geschaut wird, ob wir drin bleiben oder ob wir rausgehen.
Aber so wirkte es natürlich eigentlich immer. Die Revisionsklausel wurde immer so ein bisschen benutzt
als
potenzielle Sollbuchstelle.
Man kann es so,
kann
es so lesen. Ja. Oder man kann es auch so verkaufen.
Ja.
Genau. Also wie gesagt, ich bin auf den Parteitag gespannt und ich würde mich natürlich da dem Votum, da bin ich durch und durch Demokratin. Und dann schauen wir mal, wie sich entschieden wird.
Und in Ihrem Wahlkreis ist das so, würden Sie sagen, 50-50?
Ja.
Ist schwierig einzuschätzen?
Ist schwierig, wirklich schwierig einzuschätzen. Ist wirklich, also da würde ich jetzt auch nicht sagen halbe-halbe, das ist so, je nachdem in welche Region man kommt. Ne?
Und denken die eigentlich manchmal, sehen die eigentlich manchmal die Parteien in Berlin auch so als abgehobene Planeten oder als Raumschiffe? Oder?
Das kommt drauf an.
Oder als Elite? Also sozusagen, das ist ja auch ein großer Konflikt.
Ja, ich gehöre da nicht zur Elite.
Ja, aber das ist ja gerade dieses Oben und Unten und die Elite.
Finde ich auch furchtbar, oben und unten.
Ich auch, nur ich glaube, dass das ein Konfliktlinie ist.
Ja, aber wer bestimmt, was oben ist.
Gerade prägt, ne?
Was ist oben und was ist unten?
Ja. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube, dass es gerade, das konnte man damals auch bei Trump natürlich beobachten, dass der diese Konfliktlinie ganz geschickt natürlich auch instrumentalisiert.
Aber das ist ja auch so ein Problem, gerade mit dem Trump. Wenn ich sehe, wie der sich äußert, oder was der für Dinge rauskloppt, da denke ich mir, das ist der amerikanische Präsident. Ja, und dann denkt sich so ein einfacher Bürger, wenn der sich rassistisch äußern darf oder so, warum soll ich das dann nicht tun?
Absolut.
Ja. Es ist dann völlig normal, so zu reden. Ja. Und das ist das Gefährliche. Mhm. Dass es irgendwann normal ist, so zu reden. Mhm. Oder Menschen so in diese Schubladen zu stecken. Mhm. Dass das normal ist.
Und sehen Sie da auch eine gewisse Gefahr in Deutschland sozusagen? Dass
ja, ja, ja. Ich will ja nichts sagen. Wenn schon einer so anfängt, dann sage ich immer, ja, dann sagt doch nichts.
Mhm. Aber wie spricht man die Leute dann an?
Also ganz offen und ehrlich. Mhm. Also da höre ich mir, da diskutiere ich auch gerne. Manche Menschen kannst du überzeugen und die, die du nicht überzeugen kannst, die kannst du eben nicht überzeugen.
Mhm. Ne? Heißt das dann, Sie würden mit AfD-Anhängern eher nicht reden? Oder
doch.
Das schon?
Natürlich. Mhm.
Aber wenn Sie merken, da ist irgendwie nichts zu holen,
dann würde ich sagen, kommt Jungs oder Mädels, ist okay.
Okay.
Mhm. Ihr habt eure Meinung, ich habe meine. Ja, was soll ich denn da...
Ja, ja, klar.
Also das stelle ich mir dann schwierig vor.
Und ist die AfD da bei Ihnen im Wahlkreis, ist die stärker verankert noch als vor 2-3 Jahren inzwischen?
Ja.
Und ist das Klimathema dabei, spielt das eine Rolle?
Die Braunkohle auf alle Fälle.
Braunkohle.
Mhm. Auch, auch.
Weil die das so als mit Heimatgefühl und so wahrscheinlich
verbinden. Genau, und natürlich auch die, als damals die Flüchtlingskrise losging. Mhm. Und... Ja, mal schauen, aber man sieht sie nirgendwo, die sind nirgendwo präsent. Mhm. Also ich weiß damals bei der Bundestagswahl, der Kandidat ist auf keiner Veranstaltung gewesen.
Aha.
Egal was, Podiumsdiskussionen.
Mhm.
Und
tja. Und treten Sie nochmal an eigentlich?
Ach, das weiß ich ja jetzt noch nicht.
Naja, ist ja nicht mehr so lang.
Eigentlich bin ich noch nicht fertig. Also.
Ja, ja.
Ich habe noch so einen riesigen
Berg. Ja, reichen eigentlich auch nicht.
Nee, eigentlich nicht, weil da fängst du erst an zu lernen. Also das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ja. Ja. Jetzt müssen Sie aber erstmal eine neue Parteiführung wählen.
Also
wir haben damit Erfahrung, wir wählen ständig neue Chefredakteure und so. Obwohl lieber die SPD hat ja auch da Erfahrung mit
neuen. In den letzten Jahren, ja, das war aber jetzt gemein.
Schon entschieden?
Ja? Sag ich aber nicht.
Konzentrieren. Wir sind ja hier unter uns, können Sie ja
verstehen.
Aber war für Sie klar, wen? Oder?
Ja.
Okay.
Ja. Ja. Da mache ich auch kein Federlesen.
Finden Sie eigentlich, dass. Ich hoffe, jetzt hört niemand zu, aber finden Sie, dass die Frauen bei den Duos vielleicht sogar ein bisschen eher das Problem sind? Insgesamt gesehen?
Will ich jetzt auch so nicht. Nee. Nicht
pauschal sagen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich würde es schon sagen.
Ich finde, man hätte die untereinander nochmal tauschen sollen.
Das wäre auch interessant.
Ne?
Mhm, stimmt. Gesine Schwan und Michael Roth oder so.
Genau. Ja.
Ja,
nein, also Quatsch, aber.
Aber ich finde zum Beispiel, die SPD hat ja echt gute und interessante Frauen. Schwesig und Giffey und Dreier auch.
Ja.
Das sind ja sehr starke Frauen.
Ganz tolle Frauen.
Hätten in jedem Duo, wären die der starke Part gewesen. Ja? Und jetzt haben die drei Ausgänge gesagt, sie machen sich aus unterschiedlichen verständlichen Gründen.
Ja.
Auch,
ja.
Aber jetzt ist es schon, finde ich, gibt es eine gewisse Schlagseite bei den Duos, immer in Richtung männlichen Part.
Das war ja von Anfang an, da habe ich mich auch drüber geärgert.
Ja.
Das ist immer, das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt,
sieht dann so aus, als wenn der Mann
sich irgendwie jemanden sucht. Als wenn der sich mal eben so, ach, ich suche mir jetzt mal irgendeine, ne?
Ja, ja.
Das ist ja auch Quatsch.
Das ist auch Quatsch.
Ja.
Ja, stimmt.
Aber die Frauen, die da jetzt bei waren, die sind schon gut.
Ja?
Ja.
Glauben Sie, so eine Doppelspitze funktioniert?
Hm?
Glauben Sie, so eine Doppelspitze funktioniert?
Warte mal ab, ich bin da sehr optimistisch.
Ja. Jetzt klingen Sie schon fast wie eine richtige Politikerin.
Ne? War doch sehr diplomatisch, oder?
Aber ich glaube, dass, was Leute natürlich heutzutage auch ein bisschen vermissen in der Politik, vielleicht auch am Journalismus, ist so mal so ein bisschen anders und unberechenbarer Antworten und
ja,
Dinge
wobei,
aussprechen und vielleicht nicht ganz so gestanzt und berechenbar.
Ach, das finde ich jetzt,
machen Sie ja nicht. Sie sind eher für das Gegenteil bekannt. Also Sie sind eher dafür bekannt, sozusagen, ne, Mitglied im Verein der klaren Aussprache und so.
Ja, also was mich dann manchmal so bei den Journalisten ärgert, das ist, dass da oft viel eigene Meinung mit reingebracht wird.
Ah, das nervt Sie, ja?
Ja, ich finde, das hat da nichts zu suchen.
Ah, aber Kommentar ist doch eigentlich...
Dann soll es auch als Kommentar sichtbar sein.
Ah, okay. Ja, ich glaube zum Beispiel, das muss schon auch getrennt sein. Ich glaube aber, dass es sowas wie eine ganz objektive Berichterstattung eigentlich gar nicht gibt.
Das finde ich sehr schade.
Gibt es gar nicht.
Finde ich schade.
Aber wie soll das gehen? Schon wenn man ein Thema anfasst.
Einfach sachlich bleiben und dann über diesen Sachstand berichten.
Das stimmt, aber es macht ja schon einen Unterschied, ob man sagt, wenn man einen nachrichtlichen Satz zum Beispiel schreibt, die SPD hat heute in ihrer Vorstandssitzung über ihre Krise beraten. Das ist ein nachrichtlicher Satz, aber durch das Wort Krise kriegt es schon eine Schlagseite. Oder ob man schreibt, die SPD hat heute in ihrer Vorstandssitzung über ihre künftige Aufstellung beraten. Macht einen totalen Unterschied. Ne?
Zum Beispiel.
So, ne? Beides ist aber nachrichtlich.
Ja.
Und da ist auch keine Meinung in dem Sinne. Aber deswegen ist meine These, es gibt keine wirklich objektive Berichterstattung.
Ich weiß es nicht.
Sondern
das ist,
ja, jedem Wort ist ja schon fast
eine. Ja, wenn da zum Beispiel die angeschlagene Kanzlerin.
Ja.
Finde ich unverschämt.
Aber wenn ihre Partei irgendwie...
Nee, da steht dann in der Zeitung die angeschlagene Kanzlerin. Woher will der wissen, dass die angeschlagen ist? Wenn ich das so hätte dokumentieren müssen, auf meine Arbeit, dann hätte ich geschrieben, Frau M. wirkt heute sehr angeschlagen, meines Erachtens.
Ich kann das ja mal vorschlagen in unserer
Konferenz, ja,
künftig so formulieren.
Ich hätte niemals in der Dokumentation schreiben dürfen, Frau M. ist angeschlagen.
Ah, okay. Ist aber auch was anderes. Sie sind ja sozusagen eine Betreuerin gewesen,
Pflegerin
gewesen.
Ja, aber trotzdem, ich hätte ja auch reinschreiben können, Frau M. ist angeschlagen.
Und warum haben Sie das nicht gemacht? Oder warum?
Weil man das so nicht, das geht nicht. Weil das meine objektive Meinung ist.
Subjektive Meinung.
Subjektiv, genau. Objektiv wäre jetzt... Okay. Frau M. ist heute gegen 13 Uhr gestürzt.
Mhm.
Das ist dann objektiv.
Ja, klar.
Aber subjektiv und außerdem ist das ja meines Erachtens, wirkt sie angeschlagen.
Mhm.
Und wenn ich dann zu ihr hingehen würde und die würde sagen, ist alles gut.
Mhm. Einen Punkt wollte ich noch kurz Sie fragen. Als Sie hierher gekommen sind nach Berlin, haben Sie ja auch Ihre Erfahrungen mit Journalisten und so, Berliner Journalisten gemacht und so. Wie ist da so Ihr Eindruck? Sind das irgendwie alles komische Vögel?
Nein.
Oder irgendwie auch?
Nein, ich hatte da ja anfangs eine wahnsinnige Angst
vor,
muss ich ehrlich sagen.
Ah, okay.
Weil ich erstens nicht wusste, ich bin da manchmal auch leider zu ehrlich.
Ja.
Und... ich hatte dann immer Angst, ich würde jetzt irgendwas Blödes oder was Dummes sagen.
Ah. Mh.
So, und dass man das dann falsch darstellt, das war immer meine größte Sorge. Ne?
Das ist sehr interessant, weil wir sitzen nicht in einem Boot, aber natürlich sind wir auf eine Weise voneinander abhängig. Wenn ich als Politikjournalist zum Beispiel einen Text schreibe, dann brauche ich dafür auch mal Zitate oder Eindrücke und so, ja. Und natürlich will ich, dass die möglichst prägnant sind, diese Zitate, und sozusagen auch wirkmächtig sind und wahrgenommen werden, ja. Das setzt Sie unter Druck natürlich als Politiker oder Politikerin, auch was Prägnantes sich einfallen lassen zu müssen. Was dann aber auch wieder ein bisschen aus dem Kontext leicht gerissen werden kann und so.
Ja, ich hatte da echt Angst vor, dass ich mich falsch ausdrücke.
Ja.
Oder dass ich, wenn ich emotional wäre zum Beispiel, ich kann nicht auf Hochdeutsch schimpfen.
Aber müssen Sie auch nicht.
Ja, aber...
Das ist ja gerade das Gute.
Ich bin mal von einem Journalisten gefragt worden, das war ganz am Anfang, ich glaube im ersten Jahr, Februar oder so. ob ich wüsste, wer Dschungelkönigin geworden ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, hä? Mhm. Ich habe das erstens gar nicht angeschaut. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nur weil, ich jetzt die Altenpflegerin bin, gehst du davon aus, Altenpfleger ist irgendwo da, ne, unteres Bildungsniveau und die hat mit Sicherheit die Dschungelkönigin. Da kam direkt so wieder so dieses Stigma, so dieses Gefühl des Stigmas.
In so eine Schublade gesteckt.
Genau, und das hat mich richtig traurig gemacht. Und dann habe ich dann gefragt, nee, aber wenn Sie ja die Sendung verfolgt haben, dann müssten Sie es eigentlich wissen. Mhm. Ansonsten schauen Sie doch mal im Internet nach. Ich weiß es wirklich nicht. Da habe ich mir gedacht, was soll das jetzt? Mhm.
Und dann sind Sie aber irgendwann auch sicherer geworden im Umgang mit Journalisten. Haben Sie da mal ein Training gemacht oder so? Nee, das nicht.
Nö.
Das kommt dann so.
Ich verlasse mich da auf meinen Bauch. Mhm. Manchmal geht das aber auch in die Hose.
Klar, bei uns auch.
Ist so. Mhm. Ist aber auch nicht schlimm.
Nee.
Ich sag dann immer, aufstehen, Krönchen, gerade rücken, weitermachen.
Mhm. Das hat Andrea Nahles sich auch lange gesagt, ne?
Ja. Mhm. Mhm. Das hatte ich ja auch geschrieben.
Mhm. Mhm. Am Ende war es dann Ende, ne?
Ist jetzt so, wie es ist, ne?
Ja.
Ich denke mal, sie wird sich das aber, wird da genügend Zeit gehabt haben, hatte sie ja nun auch darüber nachzudenken, jetzt auch ihr Mandat abzugeben.
Klar.
Und das kann ich auch nachvollziehen.
Sie war ja so eine, die auch natürlich ihre Erfahrungen mit dem Journalismus gemacht hat.
Ja.
Und genau diese.
Da sind auch Dinge passiert, gesagt, da muss ich Ihnen ganz, ganz ehrlich sagen, da ist stellenweise, habe ich gedacht, mein Gott, gerade wenn dann im Fernsehen, da habe ich gedacht, denkt keiner daran, die Frau hat ein Kind. Die hat Familie. Dann bringt die morgens ihr Kind zur Schule und die Kinder fallen dann, habe ich gestern deine Mama gesehen, ist die doof. Oder was weiß ich.
Da würde ich sagen, selbstgewähltes Schicksal. Die hätte ja auch nicht so viele Funktionen auf sich vereinen müssen.
Ja, ich weiß.
Aber zweitens haben Sie natürlich recht, sozusagen. Andrea Nahles war schon ein besonderes Beispiel dafür, wie der öffentliche Auftritt heutzutage natürlich auch von Medien besonders bewertet.
Also ich will jetzt nicht ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen oder so. Mhm. Ne? Klar, die hat sich auch ein paar Klopper geleistet. Ja, aber
war teilweise, würden Sie sagen, unverhältnismäßig.
Nö. Mhm. Ich fand das jetzt nicht schlimm.
Ich meine jetzt die mediale Berichterstattung darüber, würden Sie sagen, war ein bisschen unverhältnismäßig.
Manchmal ja. Mhm. Also manches fand ich war einfach unnötig aufgebauscht. Mhm. Also ich meine, die hat wirklich, da sind ein paar Dinge, ne, das wäre mir noch nicht mal passiert.
Was sein kann, ist, dass Politiker sozusagen vor ihrem Beispiel, auch anderen Beispielen, sich sagen, nee, da bin ich lieber vorsichtiger in meinen Formulierungen und so. Ne? Das kann aber sein, ne?
Voraus einem Gehorsam. Ja, aber dann mache ich das nicht.
In Gefahr kommen.
Nee, dann mache ich das nicht.
Wenn man in der Politik ist, dann muss man
Dann musst du das auch aushalten können.
Ja, ein bisschen
aushalten. Auf der einen Seite ne? Aber es gibt auch eine Grenze.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da musst du aushalten können.
Ja.
Das ist zwar manchmal, denke ich mir, warum bist du jetzt so böse zu mir? Ich habe dir doch gar nichts getan. Aber ist so.
Ja.
Ist so. Ne? Und da musst du durch.
Ein paar Jahre haben sie noch in der Politik wahrscheinlich.
Schauen wir mal.
Ich auch noch im Journalismus wahrscheinlich.
Ja, Sie sind ja nur noch viel, viel jünger als ich. Ne?
Ja, naja.
Ja. Schön, dass Sie bei mir waren.
Ja, fand ich auch.
War sehr interessant. Spaß gemacht.
Gerne wieder.
Und jetzt muss ich zur Abstimmung. Danke.
Danke. Super.
Nehmen Sie die Tasse mit.
Nehme ich auf jeden Fall mit. Kann ich die einfach gleich mitnehmen?